Ich habe noch eine Meldung von Frau Fabian hier und drei im Publikum, die danach alle zu Wort kommen. Sie können sich sozusagen schon mal bereit machen, weil Frau Fabian wollte auch noch etwas zu dem politischen Prozess, denke ich, sagen. Denn das ist ja nicht nur eine Frage von Bund und Ländern, sondern auch von Sozialpartnern, zumindest in Deutschland.
Ja, Sie haben mir eine Steilvorlage gegeben, Herr Fahle. Ich sage mal zum Anfang, wie es bei uns in Deutschland nicht laufen sollte. In einem Art Top-Down-Ansatz, Klammer auf, Frankreich lässt grüßen, dass ein Beamter, eine Beamtin zentral am Schreibtisch sitzt und sich was ausdenkt und diese Plan oder diese Strategie schreibt. Das ist sicherlich in einigen Ländern so, nur das kann in Deutschland nicht passieren. Und das würde, ich denke, auch bei uns in keinem Ministerium heute jemand auf so eine Idee kommen. Also es war jetzt mehr so ein bisschen scherzhaft gemeint. Ich will noch darauf, also bei uns kann das nur funktionieren, wenn wir also auch diesen, der sich ja auch gerade in der Wirtschaftskrise wieder bewährt hat, diesen breiten Ansatz einvernehmlich mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern machen. Ich will noch darauf hinweisen, dass so eine Strategie oder Überlegung, wie so eine Strategie aussehen könnte, natürlich auch die bereits sich jetzt abzeichnenden und zukünftigen Rahmenbedingungen für die berufliche Bildung berücksichtigen muss. Ich sage nur zwei Punkte. Erstens, demografische Entwicklung. Wir werden immer weniger Auszubildende haben. Also wir spüren das in manchen Gegenden in den neuen Bundesländern schon ganz, ganz stark. Und zweitens, wir werden in Zukunft auch immer mehr Auszubildende mit Migrationshintergrund haben. Also gerade Nordrhein-Westfalen, jeder Fünfte oder was da diese Ergebnisse hat. Das heißt also auch die Integrationsfähigkeit. Wir müssen deshalb bildungsbereichsübergreifend denken. Das heißt auch das, was wir jetzt schon national vereinbart haben. Ich sag nur mal, bis wann jedem Kind einen Kindergartenplatz anbieten, Sprachentwicklung, Ausschöpfen der frühkindlichen Bildungsreserven, ganz wichtig, bessere Berufsorientierung, Verbesserung der Schulqualität, Senkung der Schulabbrecherquote, haben wir uns ja alle schon verständigt. Dann, Frau Küssner, helfen Sie mir, wann hat Ihre Ministerin diesen Innovationskreis berufliche Bildung einberufen, vor 2007, 2008. Ich meine, es war auch, da war, also in dem Abschlussbericht sind auch ein paar ganz vernünftige Sachen, unter anderem Benchmarks für die Ausbildung. Also wir sollen jetzt auch nicht immer wieder neue Zielsätze, das Rad neu erfinden, sondern das, was wir bereits auch mal beschlossen, vereinbart haben, dann auch erstmal mit berücksichtigen, umsetzen, bevor wir dann jetzt auch wieder noch 20 andere Sachen uns auch noch überlegen.
Gut, also ein Appell, auch das zu nutzen, was man bereits entwickelt hat. So, und jetzt sind Sie nochmal dran. Ich habe drei Wortmeldungen registriert. Hier vorne, Herr Professor Seifried, da drüben zwei. Genau, Sie sind ganz nah beieinander. Dann würde ich mal sagen, einfach der Reihe nach. Fangen Sie an.
Ja, Seifried, HWR Berlin. Ich möchte so auf eine Herausforderung vielleicht aufmerksam machen in der Strategiebildung, die mir immer wieder auch so im Vergleich mit europäischen Erfahrungen aufgefallen ist. Und zwar, es ist ja jetzt in den Vordergrund gestellt worden, so Prozessqualität ist etwas, mit dem wir uns näher auseinandersetzen sollten. Auch der Arbeit an den Qualitätsmanagementsystemen, die notwendig sind, um die Prozessqualität dann zu verbessern und zu steuern. Und ich glaube, dass wir da an einem Punkt sozusagen besonders sensibel sein müssen. Und das ist die Frage, wie man eigentlich mit den Ergebnissen aus Qualitätssicherungsmaßnahmen umgeht, nicht? Und es ist ja darauf aufmerksam gemacht worden, die Qualität im deutschen Berufsbildungssystem ist insgesamt gut. Sie hat insbesondere mit der Regelungsdichte zu tun, die wir haben. Ne? Regelungsdichte ist von großem Vorteil, hat aber gerade in dem Bereich, über den wir sprechen, sozusagen diese Verbesserung der Prozessqualität und den Umgang mit Fehlern, ne? Denn darum geht's ja eigentlich bei der Qualitätsverbesserung, Fehler zu überwinden, Verbesserungen zu implementieren. Und da hat diese Regelorientierung einen Nachteil, nämlich dass man leicht nach Schuldigen sucht und nach Verantwortlichkeiten. Qualitätsverbesserung meint aber primär belohnen, das Verhalten, das gewünscht wird, zu belohnen und das und nicht zu sanktionieren. Und ich kenne aus vielen, wenn man mit denjenigen spricht, die Qualitätsmanagementsysteme implementiert haben, immer wieder das Problem, wie geht man eigentlich mit den Ergebnissen um? Nicht im Feedback sagen dann die Schüler, ja, Herr So-und-so ist doof, der labert uns voll oder sowas. Ne? Sowas kann ich nicht veröffentlichen. Ne? So schon aus Datenschutzgründen nicht, kann ich sowas nicht veröffentlichen. Also da gibt, das sind ganz schwierige Fragen, wie man eigentlich wirklich das Lernen organisiert aus den Ergebnissen der Qualitätssicherung, soweit sie sich so auf den Prozess beziehen. Ne? Und da kommt dann auch diese menschliche Dimension rein, nicht so diese Beziehungsqualität. Und da braucht man, glaube ich, als Bestandteil der Strategie auch sozusagen so eine Art Code of Conduct oder sowas, ja. Also so Leitlinien, wie man eigentlich den Diskurs über Qualitätsverbesserung so auf den verschiedenen Ebenen so führt, dass wirklich auch Lernen daraus erfolgt, ja. Und nicht nur sozusagen das Finden von Verantwortlichen und in die Pfanne hauen dieser Verantwortlichen. Das hat, wie gesagt, dazu gehört dann auch, was veröffentlicht man, wo diskutiert man, wo trifft man Entscheidungen sozusagen über bestimmte Ergebnisse von Qualität.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich betrachte das jetzt nicht als eine Frage, sondern als einen Beitrag zur Diskussion. Ich glaube, das, so sollte es auch gemeint sein. Ja, bitte sehr.
Ja, Stigolinski vom Schulministerium NRW. Ich will so ein klein wenig Wasser in den Wein schütten, knüpfe ein bisschen an die Frau Fabian an, die ja nochmal deutlich gemacht hat, dass wir die Probleme der Demografie sehr ernst nehmen müssen. Da ist es natürlich immer relativ einfach zu sagen, wir müssen noch mehr Berufsorientierung machen. Wir wissen, in vielen Ländern sind die Ansätze vorhanden. Da sind wir alle auf dem Weg, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Berufsausbildung möglichst konsequent und ohne viel Warteschleifen hinzubekommen. Aber wir sind, obwohl wir uns heute jetzt hier relativ häufig gelobt haben, die Frau Küstner hat ja auch noch mal ein paar Mal gesagt, wie gut wir die Passung haben zwischen den Anforderungen des Arbeitsmarktes und unserer Berufsausbildung. Das mag alles relativ gesehen richtig sein, jedoch wird die Demografieentwicklung uns etwas anderes lehren. Wir haben jede Menge förderbedürftige Jugendliche, für die wir keine bisher adäquaten Ausbildungsgänge haben. Wir haben jede Menge Behindertenausbildung, Paragraph 66b, 42 MHWO, wissen hier alle, die wir gerade optimieren, sowohl auf Ausbildungsseite als auch auf Schulseite, die aber in aller Regel nicht zielgenau den Arbeitsmarkt treffen, sondern ich sage es mal ganz einfach, wir produzieren jede Menge schön und liebevoll ausgebildete Beiköche, aber der Arbeitsmarkt wird sehr viel weniger aufnehmen, das wissen wir alle. Und insofern ist unser Gesamtsystem sicherlich sehr gut, das finde ich auch, da stehe ich auch dazu. Nur wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen. Die Arbeitgeber werden nicht dabei bleiben können, immer nur weitere Forderungen an die Qualität ihrer Auszubildenden zu stellen. Am liebsten die Verkäuferin mit Abitur nur ausbilden. Das wird alles nicht mehr gehen. Wir müssen uns um alle kümmern. Wir werden sie alle für den Arbeitsmarkt brauchen. Und da ist unser System zwar gut aufgestellt systematisch, jedoch, da haben wir erheblichen Nachholbedarf und viel Flexibilität nötig, sowohl von Länderseite als auch von Bundesseite als auch von allen Sozialpartnern, sich zu bewegen, adäquate, gegebenenfalls mit verlängerten Lernzeiten versehene Ausbildungsgänge anzubieten. Herzlichen Dank.
Also wir nehmen noch den einen Beitrag dazu und dann wollen nämlich zwei auch direkt darauf reagieren. Nee, Sie sind auch nicht dran.
Herr Beckmann, Europäischer Verband beruflicher Bildungsträger. Zur Frage berufliche Weiterbildung, die hier gestellt wurde. Dann
können Sie beide.
Und auch zu dem Punkt, dass wir ja nicht ganz von Anfang noch eine ganze Reihe Erfahrungen auch haben. Dieser Verband ist 1992 im Dezember in Düsseldorf gegründet worden. Ansatz war für die Öffnung des europäischen Binnenmarktes und damit die Möglichkeit für Bildungsinstitutionen auch in anderen Ländern der EU tätig zu werden. Und die Überlegung war, wenn man so etwas tun will, dann muss man das schon mit europäischen Standards machen. Und die Diskussion war damals noch nicht so weit. Und wir haben seit dieser Zeit also diese Diskussion dann verfolgt und hatten mit der KMK, damals war der Sprecher der KMK, Professor Püttmann, da haben wir die ersten Kriterien aufgestellt und sind aber dazu gekommen, dass wir ja meistens betriebsnahe Weiterbildung haben. Und die Unternehmen sind dann im Laufe der Zeit mehr und mehr nach ISO zertifiziert und haben dann diese Anforderungen auch an die Weiterbildungsinstitutionen weitergegeben, weil sie eine Kette haben wollten, dass auch Zulieferer, auch Bildungszulieferer entsprechend zertifiziert sein mussten. Das war für uns im Verband eine große Diskussion. Wir waren auch bei den internationalen Konferenzen, die wir seit 14 Jahren durchführen, haben wir auch immer regelmäßig CDVOP eingeladen, um diese Diskussion mit denen abzustimmen. Wir haben uns dann so entschieden, dass wir keine verbindliche Zertifizierung innerhalb unseres Verbandes machen, aber wir haben uns orientiert an der ISO. Wir haben entsprechende Qualitätskriterien aufgestellt, die also unseren Mitgliedern, und mittlerweile sind es 46 aus 21 Ländern, Schwerpunkt, die großen deutschen Bildungsinstitutionen sind mit dabei, haben wir also solch einen Fundus aufgestellt und diese Qualitätskriterien ermöglichen dann auch, wenn erforderlich, eine Zertifizierung nach ISO. Also ich denke, wir können das hier als Erfahrung mit einbringen. Wir haben das auch verschriftlich über jede Konferenz. Also bitteschön, ich biete das an.
Dankeschön. Ja, vielen Dank. Jetzt bewegen wir uns ein bisschen weg von dem Thema, wo eben die Reaktionen auf dem Podium waren. Deshalb möchte ich jetzt schon Frau Fabian und dann Herrn Giesler die Möglichkeit geben, noch kurz noch mal zu reagieren. Und dann haben wir noch eine Meldung im Publikum. Die geht auch nicht verloren.
Ich wollte direkt auf den Beitrag des Herrn aus dem nordrhein-westfälischen Ministerium, ich habe Ihren Namen nicht verstanden, Stepulinski, ich gebe in einem Teil recht, also die Wirtschaft wird sich auch bewegen müssen, was ihre Anforderungen an die, sag ich mal, an die künftigen Auszubildenden betrifft. Aber ich will Ihnen widersprechen, wenn Sie sagen, da haben wir noch nichts. Also ich möchte darauf hinweisen, die IHK-Organisation hat dieses neue Instrument der Einstiegsqualifizierung entwickelt im Rahmen des Ausbildungspaktes. Und da als Brücke zur Ausbildung, also 6 Monate Betriebspraktikum, und die Übernahmequote ist doch über 60%, für die da, also bundesweit, ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind, da haben wir viele Angebote, das ist ein erster Schritt. Wir haben 2-jährige Ausbildungsberufe und ich will Ihnen aber auch noch sagen, eine neuere Entwicklung, wir haben der DHK im Frühjahr eine Ausbildungsumfrage unter bundesweit 15.000 Ausbildungsunternehmen gemacht, alle Sektoren. Und 30% der Betriebe haben uns geantwortet, dass sie parallel zur Ausbildung auch Nachhilfe organisieren für schwache Jugendliche. Ich sage nur 3-Satz, Rechtschreibung und so weiter. Und nein, es hört sich so an, aber die sehen das, sonst schaffen die Ausbildung nicht, zahlen das zum Teil. Also natürlich machen das mehr größere Betriebe. Und deshalb will ich schon sagen, die Wirtschaft hat das schon erkannt und tut da auch schon was.
Okay, ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir von dem allgemeinen Qualitätsthema jetzt nicht in Einzelthemen reinkommen. Das ist natürlich immer so, wenn sowas auf den Tisch kommt, dass man da reagiert. Sie haben jetzt noch einmal die Möglichkeit. Also
ich finde, das ist schon ein Qualitätskriterium, weil das wurde ja gerade vorher aufgegriffen. Kann die Frage der Beschäftigung mittel- und langfristig ein Qualitätskriterium sein, um zu klären, wo müssen wir wie ausbilden? Weil die Frage ist wirklich, wir können die Leute nicht mehr in Berufen ausbilden, für die nachher kein Bedarf da ist. Es sieht auch das Gesetz vor, dass diese 66er-Ausbildungen arbeitsmarkttauglich sein müssen. Und von daher, es gibt 900, fast 1000 Regelungen zur Ausbildung behinderter Menschen. Und da sind wir momentan dabei. Es gibt eine Studie dazu, wie man das reduzieren kann und wie man auf der anderen Seite auch die Qualität dementsprechend erhöhen kann und den Bezug zum Bezugsberuf bringt. Also dass man da nicht was losgelöst von allem Möglichen schafft, sondern dass es gibt eine neue Hauptausschussempfehlung seit 2009, dass es klar einen Bezugsberuf gibt und dass immer wieder, so wie es auch im Gesetz beschrieben ist, überprüft wird, kann man diesen Jugendlichen, der auf Art und Grund, ja, Art und Schwere der Behinderung eben nicht im Regelberuf ausgebildet werden kann, immer wieder überprüft, wie man denn da hinkriegt. Interessant, denke ich mal, ist, und das haben wir im Ausschuss für behinderte Menschen geklärt, dass wir dazu gerne eine Langzeitstudie hätten, wo denn die Einzelnen bleiben, weil ein Großteil wird bei denen in hauswirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Berufen ausgebildet, wo man sich sehr wohl fragt, bleiben die dann auch wirklich? Und das Interessante ist natürlich noch, in diesem Fall wird es mit Steuergeldern beziehungsweise mit Mitteln der BA, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt wurden, finanziert. Also, und da wird im Grunde genommen was finanziert, was vielleicht gar nicht gebraucht wird. Und da muss dringend eine Umsteuerung her. Und das sehe ich auch ein Teil eines Qualitätsmanagements.
Zu diesem, ich sage jetzt mal, sicherlich sehr wichtigen Aspekt vielleicht noch ein Gedanke, den wir nicht vergessen können. Wir haben die UN-Charta zur Inklusion unterschrieben. Und im Zuge der Verwirklichung der Inklusion wird von der, ich sage jetzt vom Kindergarten an, aber vor allen Dingen über alle schulischen Systeme hinweg bis hin zur Ausbildung, die Frage der Wahlmöglichkeit in Ausbildungsgängen, und zwar in Regelausbildungsgängen, neu definiert und neu gefunden werden müssen. Das beschäftigt uns auf der Länderseite, ich sage jetzt mal demnächst ganz verstärkt, mit der allgemeinen Bildung, das wird aber in einigen Jahren in der beruflichen Bildung aufschlagen. Und ich glaube, wir haben die Konsequenzen, die daraus entstehen, auch im Anspruchsdenken, wenn nämlich nicht mehr die Regel ist, sonderpädagogische Förderung festzustellen, sondern die Regel ist, wie unterstütze ich jemand, und dann sage ich wieder, individuell nach seinem Leistungsvermögen, dass er für sich das Bestmöglichste an Bildung bekommt. Und dann auch die bestmögliche Ausbildung. Das müssen wir neu definieren. Das ist eine riesige Herausforderung, gerade für uns Länderseite, für das Schulwesen. Und das beginnt jetzt im allgemeinen Schulwesen.
Ja, vielen Dank. Inklusion, ein dickes europäisches Thema. Jetzt haben Sie schon lange genug gewartet.
Gut, Stefanie Schönrath, genau. Vielleicht ein Gedanke noch aus mehreren Innovationstransferprojekten, die sich alle mit der Entwicklung von Zusatzqualifikationen in erster Linie für Leistungsstarke beschäftigen. Also das Ganze nochmal von der anderen Ecke aufgezäumt. Sie haben heute mal im Laufe des Plenums gefragt, welche Indikatoren eventuell noch vermisst werden. Was ich vermisse, ist eigentlich das Qualitätskriterium der Durchlässigkeit. Also wenn man Zusatzqualifikationen entwickelt, wie weiter werden die Personen damit gebracht? Denn es sind ja eventuell doch die Leistungsstarken, die auch erstmal angeworben werden. Ich spreche da für Handwerksprojekte, wo man also damit wirklich eine Attraktivität schafft, indem man sowas anbietet. Aber die Attraktivität ist natürlich erstmal nur da, wenn man die Personen auch weiterleiten kann, also wenn die dann auch was damit machen können. Ich weiß, dass es vielleicht in der Zukunft sich irgendwann alles mal erledigt und obsolet wird, weil wir nur noch mit Lernergebnissen, Kompetenzen und Einzelkompetenzen arbeiten, aber die Zukunft scheint mir doch noch sehr weit weg zu sein. Und bis dahin ist es vielleicht eine Frage, wie man mit dem Thema umgehen möchte.
Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum? Letzte Chance sozusagen, weil ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende unserer Diskussionsrunde. Mir sind ein paar Dinge aufgefallen, vielleicht auch aus der Erfahrung einer Einrichtung oder einer Organisation, die sich selber vor kurzem nach ISO 9001 hat zertifizieren lassen. Dann hat man einen bestimmten Blick auf Qualitätsmanagement. Man erkennt aber Dinge wieder, die man im Kleinen erlebt hat, die im Großen im Grunde zwar nicht genauso sind, aber doch Bezugspunkte haben. Ich sage mal, Einbeziehung der Betroffenen. Ich glaube, das ist eine der Schlüsselgrößen, um überhaupt ein Qualitätssystem vernünftig etablieren zu können. Und gerade wenn man sich ein Berufsbildungssystem anschaut, und wir wollen hier etwas haben, was auch das gesamte System verändert, wird es eine ganz wichtige Aufgabe sein, diejenigen, die im Bildungsprozess tätig sind, in diesem Prozess einzubeziehen und an diesem Prozess zu beteiligen. Gerade weil man irgendwann an den Punkt kommt, dass man evaluiert, dass man misst, auch wenn man jetzt sich nicht festlegen möchte, welche Themen und welche Punkte es sein werden. Irgendwann wird es diesen Punkt geben, wenn man hinschaut, und wir kennen es aus dem allgemeinbildenden Schulbereich, dort findet dies bereits statt und das wird sicherlich auch in der beruflichen Bildung passieren. Das heißt, ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Anliegen ist, die Betroffenen einzubeziehen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Informationen darüber, die Beteiligungsstrukturen da sein müssen, die Möglichkeit, an diesem Prozess teilzuhaben. Das Zweite, was mir aufgefallen ist und was auch jemand hier am Rande mal sagte, man braucht eine Fehlerkultur, man braucht eine Kultur, mit Fehlern umzugehen. Das ist eine ausgesprochen schwierige Herausforderung, auch in funktionierenden QM-Systemen. Ich kann Ihnen sagen, bei uns ist das in der Nationalen Agentur so, wer je nach ISO zertifiziert ist, der kennt das, da gibt es ein Fehlerprotokoll. Die Führungskräfte und die QM-Beauftragten jagen hinterher, ein Fehlerprotokoll in die Hand zu bekommen. Nicht, weil es nicht ständig Verbesserungsprozesse gibt, sondern weil man lernen muss, mit diesem Instrumentarium umzugehen und nicht hinter jedem Fehler gleich dem Mechanismus des, wer ist schuldig, wer hat was falsch gemacht, ist das etwas, was nicht passieren darf oder Ähnliches zu vermuten. Eine Fehlerkultur in einem System zu entwickeln, glaube ich, ist etwas, was nochmal eine ganz eigene Herausforderung ist, die wahrscheinlich Dekaden braucht, aber der man sich stellen muss, weil ohne eine solche Fehlerkultur Veränderungen schlicht und einfach nicht möglich sind. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist bei den Diskussionen, das ist, glaube ich, der Schwierigste für diese Debatte um Qualität. Qualität ist überall drin und gleichzeitig muss man sich fokussieren, wenn man was erreichen will. Ich glaube, das macht diese Diskussion so schwierig. Sie haben es hier an der Bandbreite unserer Themen gesehen. Es ging von den Berufen der Behinderten über die Abbruchquoten, über die Frage der beruflichen Weiterbildung. Überall stoßen wir auf das Thema Qualität. Und nirgendwo könnten wir zu Recht sagen, das hat mit Qualität nichts zu tun. Auch wenn ich eben mal gesagt habe, ja, versuchen wir uns mal wieder auf die eigentliche Qualitätsdiskussion zu beziehen. Aber es steckt überall drin. Und trotzdem werden wir, wenn wir in diesem Thema weiterkommen wollen, nur etwas erreichen, wenn wir nicht alles gleichzeitig anfangen, sondern sagen, was sind die Schlüsselgrößen, die es ermöglichen, im Bereich der Qualität besser zu werden. Und eine letzte Bemerkung, ich habe es eben schon mal gesagt, ich finde, dass das ein Thema ist, das zum Abschreiben einlädt. Ich finde, wir sind viel zu sehr, auch wenn wir uns in den europäischen Diskussionen bewegen, wir kommen selber ganz oft in diese reflexhaltige Abwehrhaltung, dass wir wieder beweisen müssen, dass wir, wie gut wir sind im Vergleich zu den anderen. Ich glaube, erstens können wir selbstbewusst damit umgehen. Viele gucken heute nach Deutschland und sagen, wie macht ihr das? Und zweitens darf uns das nicht den Blick dafür versperren, dass es in vielen Ländern interessante Dinge gibt, die niemals eins zu eins passen, aber wo diese Länder ihre eigenen Wege gehen in ihren eigenen Kulturen, wo wir auch lernen müssen abzuschreiben und uns ein Stückchen zu öffnen für das. Und ich glaube, das ist die große Chance, die auch Europa für uns bietet, die ja heute, und das muss man ja ehrlicherweise sagen, die ja heute so leicht zugänglich ist wie nie zuvor. Nicht nur durch Informationsmedien, sondern auch durch die unendlich vielen Vernetzungen, in denen Sie ja alle wahrscheinlich irgendwo drin sind. Denn ich sehe viele Gesichter auch, die ich kenne aus europäischen Zusammenhängen, aus Projekten und Ähnlichem, wo ja überall so ein bisschen was stattfindet an Transfer, an gegenseitigem Lernen und so weiter und so fort. Also meine Aufforderung auch ein bisschen, Europa da nicht nur als etwas zu wahrzunehmen, wo man sich verkaufen muss und wo wir auch die Stärken unserer Strukturen sichtbar machen wollen, sondern auch als etwas, wo genauso wie die anderen wir gemeinsam auch Dinge in Bewegung setzen wollen und voneinander lernen wollen. Das sind ein paar Schlussbemerkungen von mir. Ich habe lange überlegt, was ich mit dem Podium am Schluss mache. Nein, ich lasse Sie. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, die müssen Sie noch durchhalten jetzt. Ich glaube, ich mache das. Ich habe mir das mal überlegt. Sie kennen das. Bitte?
Sie fangen Sätze an, wir machen Sätze.
Nein, wir machen das anders. Nein, stellen Sie sich, Sie kennen das ja aus den berühmten Fernsehsendungen, wie das immer so ist, wo man am Schluss nicht so ernsthaft sein sollte, sondern ein bisschen Fantasie haben sollte. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein schönes internes Qualitätsmanagementsystem, das Sie haben, und Sie werden auditiert. Und Sie dürfen sich jetzt hier aus dieser Runde einen Menschen aussuchen, der Sie auditiert und Ihnen Hinweise gibt, wie Sie Ihr internes System verbessern könnten und worauf Sie achten könnten. Sie dürfen sich einen Menschen hier aussuchen, nicht zwei, nicht drei, sollten vielleicht sagen, warum Sie den nehmen sollten und warum dieser Mensch Ihnen vielleicht den einen oder anderen interessanten Impuls geben könnte. Wer möchte von Ihnen anfangen? Ja, genau. Die Frage haben Sie alle verstanden, ne? Ich sehe ja so. Das ist
Ja, wollen Sie noch mal die Teilnehmerliste haben? Frau Küssner, fangen Sie doch an. Icebreaker.
Oh, das ist jetzt wirklich schwierig, aber ich stimme zu. Also Fehlerkultur halte ich auch für etwas sehr Wichtiges, denn aus Fehlern lernt man. Und wenn man sie selber gemacht hat, zumindest, ich sage jetzt mal privat, stelle ich das fest, aber dienstlich sicher auch, dann ist der Lerneffekt am größten.
Namen.
Ich glaube, ich wäre jetzt mal, ich würde mir mal den Herrn Giesler aussuchen, weil ich von ihm wahrscheinlich für den gemeinsamen Arbeitsbereich, den wir haben, die kritischsten Anmerkungen bekomme und von daher sozusagen das größte Potenzial hätte, mich auf einen Fehler zu fokussieren, den ich dann beheben will.
Okay, das war die erste Bekennerin. Herr Kreher.
Ich würde mir, aber jetzt ist er heute jetzt nicht mehr im Raum, deswegen habe ich eben geguckt, wer. Ach so, aus dem Podium einreißen.
Ja, die Runde. Ja, okay. Nicht irgendwer.
Ich dachte jetzt aus dem
großen Zuschauer. Nein, nicht irgendwer. Hier, ja. Sie haben keine große Auswahl.
Gut, dann fällt es mir ein wenig leichter. Dann würde ich die Karin Küssner nehmen, und zwar aus folgender Begründung. Ich denke, BMBF und Länder oder Bund und Länder müssen ganz eindeutig definieren, wie sie ein akkreditierbares Qualitätsmanagementsystem für die duale Ausbildung in Zukunft mit den Betrieben definieren, weil nur ein akkreditierbares System im Sinne der Umsetzung des EQR zu einem Erfolg führt. Und der Erfolg muss heißen, unsere Einstufungen müssen europaweit anerkannt werden, und dann wird auch unsere betriebliche Aufstiegsausbildung bis in die Stufe 8 möglich sein. Danke.
Oh, das ist ein Versprechen. Herr Giesler.
Ja, also ich würde natürlich erstmal auf den ersten Blick sagen, dass ich die zuständige Stelle nehme, Frau Fabian. Aber da wir als Gewerkschaften wissen, dass die zuständigen Stellen ja nicht unbedingt so neutral sind, wie sie sein sollten, weil sie ja von einer Seite nur finanziert werden, würde ich mir gerne noch andere dazu nehmen. Also da würde ich auch an die Frau Küssner denken und irgendeinen Sozialpartner, also von unserer Seite noch. Und das sind eigentlich auch die, die ein Gremium zusammenbilden müssten, um dementsprechende Zertifizierung, Evaluierungen und so weiter zukünftig zu machen. Ich würde es keinem Einzelnen zutrauen.
Okay, die Gewerkschaften gründen eine Kommission. Alles klar?
Wie das in der Schweiz, also ich bin ja in Konstanz lang gewesen, wie denn der Schweizer diese Kommission für jeden Beruf gibt.
Wir haben das verstanden, Herr Giesler. Frau Bonner?
Ja, also das genauso wollte ich, pardon. Ich wollte sagen, da die Kommunikation in Europa und in all diesen Prozessen auch so wichtig ist, sowohl hier als auch mit den anderen Ländern, wollte ich auch vorschlagen, dass ich eigentlich alle gerne nehmen würde, damit, wenn sie sowieso untereinander alle arbeiten, dann können wir für den europäischen Bereich eigentlich die Kommunikation untereinander sehr gut gebrauchen. Betriebsschule, eins der Schwerpunkte, aber auch.
Also Sie drücken sich alle um Mutual die entscheidende Trust, Frage.
Trust geht nur eigentlich über das Reden miteinander. Und dann wüsste ich, ich drücke mich nicht. Ich denke es wirklich so.
Frau Fabian.
Ja, ich wollte spontan auf die Frau Küssner reagieren. Also ich würde mir auch den Herrn Giesler nehmen, genau aus dem gleichen Grund, weil ich von ihm, sag ich mal, das kritischste Auge, was wir uns wünschen könnten, wahrscheinlich bekommen können. Das meine ich aber jetzt freundlich kollegial. Und natürlich bei allen den Käbeleien, die wir uns leisten, natürlich auch die Nähe zur betrieblichen Praxis, die er unbestreitbar hätte. Ich würde aber dann noch einen Mittelweg gehen, mir vielleicht noch einen zweiten, nämlich den Herrn Kreher hinzunehmen als den dualen Partner im Rahmen, also als Vertreter der Berufsschulen, der natürlich auch aus der Sicht unseres dualen Partners sicherlich uns auch noch einige gute Kritikpunkte nennen könnte.
Gut, dann nehme ich hiermit zur Kenntnis, dass Sie alle den Vorsatz haben, sich von den Kolleginnen und Kollegen beraten zu lassen. Das hoffe ich dann auch bei dem Prozess, wenn es weiter um die Qualität geht. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich hier bedanken für die, wie ich finde, doch sehr gehaltvollen Beiträge. Ich denke, wir wissen, Da hat ein Prozess begonnen, der am Anfang steht. Da ist noch ein dickes Brett zu bohren, aber ich sehe viel guten Willen, da doch voranzugehen. Erwarten Sie nicht, dass wir in den nächsten Wochen Quantensprünge machen, aber ich glaube, es wird beständig in vielen Schritten vorangehen. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank dem Podium. Ihnen ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Heimreise. Bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut nach Hause. Okay.